Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werde CEO deines Lebens mit mir, Oliver Herrmann.
Und ich bin Kai Schrader. Und wir bemerken immer wieder, dass viele Menschen, die sehr viel leisten, gleichzeitig dazu tendieren, eher selten auch etwas offensiver genau darüber zu sprechen. Und gleichzeitig scheint es so, dass, wenn es beispielsweise um das Thema Beförderung im Konzern oder in anderen Unternehmen geht, dass nicht zwangsläufig diejenigen angesprochen werden, die am fähigsten sind, sondern häufig jene, die sich eher geschickter positionieren. Und über diese Themen möchten wir heute gerne sprechen, denn heute geht es um das Thema Personal Branding. Eine Episode für jene, die bereits heute etwas bewegen und ihre Visibilität aufbauen oder erhöhen möchten. Wir sprechen über Sichtbarkeit ohne übertriebene Selbstdarstellung, was ein erfolgreiches Personal Brand tatsächlich ausmacht und wie man sich geschickt und vor allem authentisch positioniert. Unser heutiger Gast gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Personal Branding Expertinnen. Sie hilft Menschen, das Besondere in sich zu entdecken und daraus eine eigene und vor allem authentische Marke aufzubauen. Eine Marke, die sich nicht gekünstelt anfühlt und sich eben deshalb gleichzeitig einfach und erfolgreich leben und vermarkten lässt. Herzlich willkommen, Mia Pejic. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke dir. Ich freue mich schon auf die Folge mit euch beiden.
Schön, dass du da bist, liebe Mia. Und wenn ich mir anschaue, was du alles machst, du bist Unternehmerin, Content Creatorin, Personal Branding, beschäftigst dich mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Online-Marketing, Foto, Video, Storytelling. Das kann man ja so nicht studieren. Es gibt keine Ausbildung dafür. Nimm uns doch mal mit, wie bist du dazu gekommen, dass du das machst und was hat dich dazu gebracht?
Sehr gut. Also ich verstehe, dass es von außen wirkt wie ganz, ganz viele Sachen. Aber für mich ist es einfach ich. Und ich glaube, das ist auch der größte Teil von Personal Branding. Jeder von uns hat ganz, ganz viele Facetten und die dürfen jetzt endlich mal gezeigt werden. Und dazu gehört dann auch manchmal Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Bei mir ist es allerdings so, dass ich zuallererst alles unterdrücken musste, was ich bin. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der es mir verboten war, ich selbst zu sein. Und zwar das komplette Extrem davon. Ich bin in einer Sekte aufgewachsen und da geht es sehr, sehr viel darum, in die Masse einzupassen. Du musst genauso sein wie die anderen, reden wie die anderen und bitte auch denken wie die anderen. Und die Schwierigkeit dabei ist, wenn du damit aufwächst, glaubst du, dass jeder die Welt so sieht. Dass jeder sich einsperrt und versucht, alles, was er ist, irgendwo verschwinden zu lassen, weil es könnte ja Ärger geben. Ich war 24 Jahre lang in dieser Sekte und habe Jahre damit verbracht, zu versuchen, in eine Form reinzupassen. Die Form sah für mich so aus, dass ich das brave Mädchen bin, die brave Tochter, die brave Ehefrau. Und du versuchst es. Also ich erinnere mich noch an die Tage, die für mich Alltag waren. Es ist frühmorgens aufstehen und zuerst Dinge lesen, die andere dir sagen, du musst das lesen. Und es sind immer die gleichen Worte drin, immer wieder gleich geschrieben, weil es soll sich einbrennen in dein Unterbewusstsein. Und dann ziehst du dich an, die Klamotten, die dir andere vorgeben, und du gehst raus von Tür zu Tür und sprichst mit wildfremden Menschen über ihre Probleme, Sorgen und darüber, dass die Welt vielleicht bald untergehen wird und sie jetzt schnell einen anderen Weg einschlagen müssen. Und am Abend, dann ziehst du dich wieder um und gehst in eine riesengroße Versammlung mit 100 von Menschen, die alle gemeinsam, ja, das Gleiche, was du sowieso den ganzen Tag gemacht hast, nochmal wiederholen, damit es sich immer tiefer und tiefer einbrennt. Und dann gehst du schlafen. Und so geht der nächste Tag und Jahre vergehen. Und alles, was du erlebst, hat nichts mit dir zu tun. Es hat damit zu tun, was du ausstrahlst und wer du versuchst, im Außen zu sein. Aber du selbst, du sein, schwierig. Und das habe ich 24 Jahre lang mitgemacht. Bis zu dem Tag, an dem ich gesagt habe, mir reicht es jetzt. Und das ist nichts, was schleichend kommt. Das ist ein von heute auf morgen Tag, der vielleicht sich über Jahre entwickelt und gleichzeitig nicht geplant ist. Also bei mir zumindest war das nicht so. Ich war damals verheiratet gewesen. Ich habe sehr, sehr jung geheiratet, weil es einfach gut angesehen ist in dieser Gesellschaft, wenn du früh heiratest. Und die Ehe lief nicht so besonders gut, wie man sich vorstellen kann. Was passiert? Ich war bei meiner Mutter zu Hause. Wir hatten einen Streit, mein Ex-Mann und ich. Und er war auch Teil der Gesellschaft. Und nach diesem Streit habe ich für mich entschieden, das war's jetzt. Ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Es war eine Kleinigkeit. Er wollte mein Handy kontrollieren. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, nein, du kriegst mein Handy nicht. Keine Ahnung, wo diese plötzliche Selbstbewusstsein herkam, aber es war plötzlich da. Er hat sich aufgeregt und für mich war das der Moment, wo ich entschieden habe, ich möchte das alles nicht. Die Schwierigkeit ist, wenn ich mich dafür entscheide, die Ehe zu verlassen, heißt das auch, dass ich meine Familie verlasse, den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, mein Zuhause, alle meine Freunde und alle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Weil Teil dieser Gesellschaft ist, hey, du willst gehen, du kannst gehen, aber wir werden dich dann behandeln, als wärst du tot. Und ich habe es getan. Ich war trotzdem bereit zu sagen, ich gehe da jetzt raus und bleibe. Ich weiß nicht mal wo. Ich habe nicht mal einen Schritt weiter gedacht, als ich will das nicht mehr. Und so bin ich da raus. Ich habe angefangen, Teller zu waschen. Ich weiß, Klischee. Aber das war das Einzige, was ich in dem Moment mit 24 machen konnte. Und habe mir dann meinen Weg gebahnt zu jetzt einem Unternehmen, das global verteilt ist, über 70 Mitarbeiter und helfe Tausenden von Menschen im Personal Branding. So, jetzt habe ich ganz viel übersprungen.
Also vielen Dank fürs Mitnehmen. Aber dieser Punkt, den du gerade eben beschrieben hast, da rauszugehen, ich meine, viele Facetten, aber ich mache es jetzt wie ein schlechter Fragesteller, mehrere Fragen auf einmal. Das eine, was bei mir resoniert hat, du hast von einer Sekte gesprochen, aber vieles von den Attributen, im Außen zu sein oder sich selbst übers Außen zu definieren oder definiert werden, so zu gucken, was ist denn so hier die angesagte Hüpfhöhe, sage ich mal, und wie weit darf ich denn gehen und mich äußern? Das ist extrem, was du in der Sekte beschreibst. Das ist aber ja auch etwas, was immer mehr auch so in der Gesellschaft sich wiederfindet, sage ich jetzt mal ganz platt. Da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Aber bevor wir da hinkommen, dieser Schritt vom Tellerwäscher zur Unternehmerin jetzt, also vielleicht noch ein paar Schritte dazwischen. Wie hast du für dich selber das gelernt, was du jetzt verkörperst? Ja, dein Ich, also wie hast du das stärker kennengelernt? Wie hast du die Techniken angeeignet? All das würde mich noch interessieren.
Hast du schon mal diese Videos gesehen, wo Tiere, die eingesperrt sind, dann plötzlich freikommen und dann herumspringen? Ein paar kennen diese Videos von Kühen oder von kleinen Schimpansen, die dann in die Freiheit kommen. So hat sich das für mich angefühlt. Also der Moment, als ich raus bin, ich bin erstmal gesprungen durch die Wiesen und ich meine das nicht metaphorisch, sondern buchstäblich. Ich konnte an einem Samstagabend, wo ich normalerweise von Tür zu Tür gehe, in den Park gehen und nichts tun. Das war für mich absolute Freiheit. Und jetzt habe ich so viel Freiheit wie noch nie. Ich kann einen Job anfangen. Ich habe damals beim Tellerwaschen 400 Euro verdient. Ich habe mich wie die reichste Frau der Welt gefühlt. Denn die 400 Euro waren meine 400 Euro. Die konnte mir niemand wegnehmen. So, und dann habe ich angefangen, die Menschen zu beobachten. Ich kannte ja vorher nur Menschen, die innerhalb dieser Gesellschaft sind. Und ich kannte mich mit den Dynamiken aus. Und jetzt beobachte ich Menschen, die ganz anders sind. Und für mich hat sich das angefühlt, als wären alle frei. Ich bin rausgegangen und ich dachte, ich treffe jetzt auf Tausende von Menschen, die mit ihrem Leben tun lassen, was auch immer sie wollen. Und dann fange ich Gespräche an und ich merke, die tun das nicht. Die sperren sich selber ein. Es geben mir Gründe, warum bestimmte Dinge gerade nicht funktionieren oder nicht richtig oder nicht falsch sind. Und ich höre laut und deutlich, dass das einfach nur Ausreden sind. Ich habe zum Beispiel Studenten gesehen, die können studieren. Ich durfte das damals nicht. Ich durfte nicht noch mehr Wissen aneignen, in egal welchem Feld. Sie dürfen das. Sie haben das Geld dafür. Sie haben die Freiheit. Sie haben Zugang zu allen Büchern der Welt und sind traurig, sind wütend über ihr Leben, sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben. Das war für mich so eine Überraschung, weil ich habe wirklich gedacht, dass ich jetzt Menschen treffe, die ihre Freiheit, die sie gerade haben, auskosten bis zum letzten Tropfen. Und das war nicht der Fall. Und da habe ich gemerkt, wir alle stecken in irgendeinem Kasten drinnen. Bei mir sah er einfach aus, dass er sehr religiös gebildet war, mit Manipulation und Brainwashing. Bei jemand anders ist es die Art, wie die Familie mit einem umgeht oder die Kultur oder die Schule, die Freunde. Also es gibt so viele kleine Kasten, in denen wir stecken. Und da habe ich mich erstmal gefragt, gut, was würde ich jetzt machen mit meiner ganzen Freiheit? Was ist das Erste, was ich tun würde? Jetzt will ich euch fragen. Angenommen, ihr wärt in meiner Situation gewesen und ihr habt die Freiheit der ganzen Welt plötzlich. Was wäre das Erste, was ihr getan hättet?
Das eine ist immer Freiheit von, das andere ist Freiheit zu. Also jetzt in meiner Lebensphase, also ich würde nichts viel anderes machen, als was ich tatsächlich momentan mache, mich im Podcast mit dir unterhalten und viele andere Dinge, ja, die ich im Leben ganz toll finde. Aber vielleicht ist der Kasten einfach nur zu angenehm. Die Frage stelle ich mir gerade eben.
Okay, sehr gut.
Ja, ist so eine gute Frage. Also ich glaube, rein rational würde ich erstmal wahrscheinlich darüber nachdenken, was will ich eigentlich vom Leben? Und ich könnte mir vorstellen, das ist halt ganz häufig auch eine Frage, die sich viele Menschen nicht ausreichend tief und vielleicht auch oft genug stellen. Weil wenn du beschreibst, du triffst dann so viele, die quasi freiwillig sich so beschränken, beschneiden, irgendwie Dinge tun, die sie nicht möchten, dann stellt sich ja die Frage, also wissen die nicht ausreichend darum, was sie eigentlich möchten? Oder wissen sie eigentlich, was sie möchten, oder ihnen fehlt der Mut? Vielleicht würde ich das mal gerne an dich zurückgeben. Aus deiner Erfahrung, aus der Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen du sprichst, wissen die eigentlich, was sie möchten, oder fehlt ihnen der Mut?
Mhm. Es ist beides und nichts von beiden gleichzeitig. Ja, häufig wissen wir gar nicht, was wir wollen. Und häufig wissen wir, was wir wollen und sind gar nicht mutig genug, um dann rauszugehen. Oder, und das ist die Option, die ich oft erlebt habe, wir sind blind. Wir sind so gewöhnt an Dinge, dass wir sie nicht mal mehr erkennen können. Und ich meine nicht blind im Sinne von Philosophie blind, sondern wirklich, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist, was ich am häufigsten erlebe, vor allem im Personal Branding. Weil wenn du dich selbst sehen musst, gehört das dazu, dass du alle Facetten von dir siehst. Und die wollen wir nicht sehen. Und deswegen halten wir uns auf. Das Erste, was ich übrigens gemacht habe, war ein T-Shirt mit einem Einhorn drauf zu kaufen. Weil Einhörner waren verboten. Und ich bin rausgegangen mit meinem Einhorn-T-Shirt, wahrscheinlich auch um symbolisch der Welt zu zeigen, das bin ich jetzt, ein Glitzer-Einhorn mit Magie und Zauber. Und das ist auch, ich glaube, so ein kleines Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, von diesem Moment an jeden einzelnen Tag auszukosten, wirklich jede Minute. Ich persönlich, mir wurde beigebracht, die Welt geht gleich unter. Diese Welt ist auch egal, weil die nächste Welt ist wichtig. Also alles, was du hier machst, genieß gar nicht so sehr. Je mehr du hier leidest, desto besser. Im Paradies, in Ewigkeit wirst du dann leben können und dann hast du Spaß. Das heißt, mir wurde beigebracht, jetzt egal, später gut. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich habe nur dieses eine Leben. Ich habe nur die nächsten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre, 80, 90, vielleicht auch 3. Wir wissen es nicht. Und ich will jeden einzelnen Tag genießen, weil ich weiß, jeder einzelne Tag ist ein Tag weniger. Und ich sage das nicht im Sinne von, oh, traurig und ich verliere Sachen, sondern ja, jeder Tag ist ein Tag weniger auf der Liste von Tagen, die ich noch habe. Also genieße ich ihn. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten geholfen hat zu all dem, was wir gerade aufgebaut haben, ist Hingabe. Ich habe das Ganze nicht mit Disziplin gelernt, mit Disziplin ein Unternehmen aufgebaut. Das habe ich nicht. Ich habe es mit Hingabe gemacht. Und ich glaube, da ist ein riesengroßer Unterschied zwischen den beiden Sachen, weil Disziplin ist, du machst, auch wenn du keine Lust hast, gut. Du fährst dein Ziel und du gehst die Schritte zu diesem Ziel, das ist gut, ja. Hingabe ist, du liebst den ganzen Prozess. Und jeder Fehler und jede Schwierigkeit auf dem Weg dahin ist etwas, was du feierst, weil du dich hingibst zu dem Thema. Und für mich war das und ist bis heute Kommunikation, Menschen zu verstehen, verstehen, wie wir denken, wohin wir denken, warum wir so denken, wie wir denken und nach außen zu tragen. Weil ihr habt keine Ahnung, wie viele Menschen ich erlebe, die wollen wirklich etwas Wunderschönes für diese Welt. Also wirklich einzigartig. Aber sie sagen es niemandem. Oder sie haben tolle Ideen, ein Unternehmen zu gründen, Menschen wirklich zu helfen, mit Familie umzugehen oder mit Partnerschaften, aber verstecken sich zu Hause. Und das ist wo ich mich hingegeben habe, sagen wir mal so, dem habe ich mich hingegeben, zu verstehen, warum sind Menschen so und wie kann ich sie dazu bringen, dass sie selbst sehen, was ich sehe. Weil ich sehe den ganzen Einhorn-Zauberstaub, den jeder Einzelne hat und ich will, dass sie es auch sehen können. Wisst ihr, was ich meine?
Darf ich dich was zum Thema Hingabe fragen? Also das Erste, was mir aufkam, Menschen tendieren ja dazu, ganz häufig, wenn sie Sachen hören, die sie sehr ansprechen, die relativ schnell zu relativieren. Im Sinne von, das klingt ja alles großartig und ich kann das total fühlen, was sie gerade sagt. Und ich würde mich ja auch so gerne hingeben der einen Sache, die meiner Passion entspricht. Aber ich habe ja so viele Verpflichtungen, bei mir geht es leider nicht. Also so ein bisschen diese faulen Ausreden, die uns unser Verstand immer wieder aufindoktriniert. Wie erlebst du das? Also könnte man von außen drauf gucken, könnte sagen, naja, aber gut, ich hatte damals auch eigentlich verdammt viele Verpflichtungen. Das sieht bloß heute gar niemand mehr.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man merkt, du bist Profi, weil du es aufgreifst, was die Menschen denken. I love it. Und du hast vollkommen recht. Ich habe das auch zu 100.000%. Jeden einzelnen Tag habe ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir Gründe gibt, warum gerade nicht. Und diese Stimme hat auch noch recht. Das ist ja das Problem. Sie hat richtig gute Argumentationen und dann muss ich gegen sie argumentieren und irgendwie gewinnt diese Stimme immer. Was ich für mich herausgefunden habe, und das ist so eine Technik, die extrem gut funktioniert bei mir, ist, sie redet, sie gibt mir Gründe und während sie redet, mache ich die Sache, die ich machen möchte. Das einfachste Beispiel ist immer Gesundheit oder Sport. Du willst zum Fitnessstudio gehen, ins Gym und endlich mal trainieren und dann kommt die Stimme. Oh, heute nicht. Oh, ich war doch schon gestern. Nee, es ist gerade zu viel. Wir machen das nächste Mal. Und während diese Stimme in meinem Kopf ganz, ganz viele Gründe gibt, ziehe ich gerade meine Gymklamotten an. Wieso? Weil die Hingabe zu "ich will mich bewegen" viel, viel, viel größer ist als die Stimme. Und ich sehe das sehr, sehr oft, dass Menschen dieser Stimme ganz viel Bedeutung geben. Weil ja, ich verstehe auch, wieso. Diese Stimme ist einmal wichtig gewesen in unserem Leben, um uns zu schützen vor etwas. Und gleichzeitig, das mache ich, ist für mich herauszufinden, ist die Stimme gerade nützlich? Hilft sie mir bei der Hingabe, die ich habe? Oder erzählt sie mir einfach nur Sachen? Weil das ist so ein bisschen dieser Kasten, dieser Käfig, den ich damals kannte. Und der klingt auch wie das, was ich damals immer gehört habe. Deswegen bin ich ein bisschen allergisch gegen den Käfig, in den ich mich manchmal selber einsperren möchte. Ich frage mich, ist es der Käfig? Wenn die Antwort ist, ja, dann red weiter. Du kannst gerne reden, so viel wie du möchtest. Ich mache das und ich finde einen Weg dorthin. Weil ja, um es genau zu nehmen, ich war auf der Straße, ich hatte 400 Euro, ich hatte keine Freunde. Also so wie das normale Menschen kennen, ist, dass sie mit Menschen aufgewachsen sind, Schulfreunde haben, Tanten, Cousin, Onkel, die einem vielleicht helfen, ich nicht. Ich hatte niemanden. Und on top, als kleine Kirsche vom Universum, sagen wir mal, habe ich einen alkoholkranken Vater, um den ich mich jetzt kümmern muss, weil er einen Monat vorher einen Unfall hatte und jetzt nicht mehr für sich selbst da sein muss. Und dann habe ich gelernt, dass in Deutschland die Kinder sich dann kümmern müssen um ihre Eltern. Um Eltern, die nie da waren, ihr ganzes Leben lang. Jetzt musste ich mich noch um ihn kümmern. Also ich habe definitiv und mit 100%iger Berechtigung Gründe zu sagen, nee, geht nicht.
Und woran erkennst du, wann die Stimme dich fehlleitet und wann sie vielleicht doch mal recht hat?
Sehr gut. Es ist die Verbindung mit meinem Körper. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber ich habe irgendwann mal verstanden, ich bin ein Nervensystem. Und alles, was ich tue und denke und handle, entscheidet mein Nervensystem, ist das jetzt richtig oder falsch? Ist das jetzt Gefahr oder nicht Gefahr? Ich darf jetzt für mich entscheiden, ist es bei meinem Nervensystem, das feuert Alarm bei Sachen, die einfach kein Alarm mehr sind? Oder muss ich gerade wirklich geschützt werden? Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir mal, ich möchte ein Video machen für Social Media. Und ich will meine Meinung teilen. Wir machen es ein bisschen härter. Ich habe so eine harte Meinung in der Branche und ich will die jetzt teilen. So, dann kommt 100.000% die Stimme im Kopf. Und was ich jetzt mache, ist, ich mich auf meinen Körper konzentriere und gucke, wo ist der Knoten? Mit Sicherheit kennt ihr das, wenn ihr aufgeregt seid oder etwas wütend oder neu oder was. Da ist irgendwo in eurem Körper eine Körperempfindung. Auf die konzentriere ich mich und bei der bleibe ich auch. Wie immer, die Stimme redet, redet, redet. Und was faszinierend ist, ich konzentriere mich auf dieses Körpergefühl und es wird mit der Zeit leichter, leichter und leichter. Es verliert seine Spannung und seine Gruseligkeit über mich. Dann erst entscheide ich, ist das richtig oder falsch? Ist das jetzt der Weg, den ich gehen sollte oder nicht? Die Schwierigkeit ist, wenn wir alle gemeinsam entscheiden, noch aus dem Feueralarm von unserem Nervensystem, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Das funktioniert nicht, wenn wir gerade in einem Modus sind, wo wir nur über Gefahr nachdenken. Was ich zuerst mache, ist mich um meinen Körper kümmern, ihm zeigen, wir sind in Sicherheit. Und dann entscheide ich, ist das der richtige Weg oder nicht? Weil dann brauche ich wieder mein ganzes Gehirn für diese Entscheidung.
Mindful Moment. Gelebte Hingabe statt motorischer Disziplin. Dafür plädiert Mia. Also etwas finden, dem du dich wirklich hingeben möchtest. Ein Projekt, eine Vision, ein Warum. Das klingt erstmal schön und leicht. Aber Mia sagt auch, die innere Stimme, die Gründe findet, nicht loszugehen, ist trotzdem häufig da. Diese Stimme, die zweifelt, Angst hat oder dich einfach klein halten will. Der Trick ist aber, du musst nicht jede Geschichte glauben, die diese Stimme dir erzählt. Statt dich komplett in ihr zu verstricken, kannst du lernen, kurz innezuhalten, dem Gefühl darunter auf den Grund zu gehen und dann bewusst zu entscheiden, was dein nächster Schritt sein soll. Vielleicht magst du dich deshalb heute mal fragen: Wofür empfinde ich echte Hingabe? Welche Geschichten erzählt mir meine innere Stimme dazu gerade? Und was wäre möglich, wenn mein Warum stärker wäre als mein ängstlicher Widerstand? Genau das ist es doch, was das Verlassen der Komfortzone des Bekannten wirklich ausmacht. Mutig sein, hinfühlen und trotzdem losgehen.
Was mich interessieren würde, viele Menschen kennen diese Zusammenhänge, die du gerade eben auch beschreibst. Wir haben ja häufig kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wie ist es dir gelungen, von dem Wissen das dann so zu übersetzen in deine tatsächlichen Handlungen, ja, dass du dann wirklich auf deinen Körper hörst, dass du diese Prozedur, wie du sie gerade eben beschrieben hast, durchläufst, ja, sodass sie für dich auch handlungsleitend wird? Das würde mich interessieren.
Sehr gut. Oliver, hattest du schon mal mit einem Kind zu tun?
Ja, mit mehreren Kindern.
Sehr gut. Dann, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr versucht, ein Kind dazu zu bringen, sein Zimmer aufzuräumen. Und du gehst hin und sagst, räum das Zimmer auf. Was macht das Kind dann auf gar keinen Fall? Sein Zimmer aufräumen, sondern mit allen möglichen Dingen spielen, dass es einfach gerade da ist. So, aber Eltern kennen einen Geheimtrick. Ich habe da mal meine Cousine beobachtet, wie sie das macht. Und das war so genial. Das habe ich dann einfach für mich übernommen. Und zwar geht sie hin und sagt, mach einfach nur diese eine Sache in die Box. Mehr nicht. Und dann macht das Kind die eine Sache in die Box. Und dann sagt die Mama wieder, okay, nimm bitte den Bär und mach den in den Regal. Nur das, mehr nicht. Und dann packt das Kind den Bär in den Regal. Und das Kind merkt schon, okay, neben dem Bär liegt der Ball. Dann nimmt er den Ball und packt es ins Regal. Und schon ist das ganze Regal aufgeräumt und sauber. Wieso? Minischritte. So, wie wir mit unseren Kindern umgehen, dürfen wir auch mit uns umgehen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will ein Unternehmen aufbauen mit 150 Mitarbeitern, ja, nee, werde ich nicht machen. Aber wenn ich sage, okay, ich kann mir jetzt schon mal eine Liste schreiben, was notwendig ist, damit ich ein Produkt erstelle. Ich schreibe nur die Liste und die lasse ich dann liegen. Weißt du, was dann passiert? Du hast die Liste fertig und während du die Liste schreibst, merkst du, boah, ich kann ja noch diese drei Sachen mit aufnehmen und baust ein Angebot aus diesen drei Sachen, dann merkst du, oh, für dieses Angebot fehlt mir und du hast die Kette schon, die rollt, ob du willst oder nicht. Die Schwierigkeit ist, und das ist, was wir uns selbst antun, dass wir sagen, wir nehmen jetzt die ganze Treppe. Wir sehen 400 Stockwerke vor uns und ich gucke mir die ganzen 400 an. Nein, nur die eine Stufe und es ist so ein bisschen, ganz leicht, selbst verarschen. Weil ja, ich sag mir, komm, mach mal nur ein Video. Ich weiß zwar selbst, ich werde dann 30 hinterher machen, aber damit dieser Schweinehund, den kennen wir ja, überwunden ist, dass mit meinem Nervensystem sagt, okay, das ist sicher, nur eins. Und wenn es auch bei dem eins bleibt, weil manchmal gibt es Tage, da geht es nicht mehr, okay, und dann habe ich eins gemacht, ist immer noch mehr als 10 Stunden darüber nachdenken, vielleicht etwas zu machen.
Also ich finde das großartig. Was ich gerne noch mal kurz recappen würde, weil ich fand das von euch beiden genial, tatsächlich noch mal dieser Aspekt rund um, wie gehe ich mit schwierigen Gefühlen um? Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Gehirn? Und was sind erste Schritte in so eine Handlungsfähigkeit? Also du hast ja wirklich so einen Bravour-Ritt durch die emotionale Intelligenz gerade hingelegt, im Sinne von, also erstens, Gefühle sind körperliche Empfindungen, physiologische Effekte, die wir dann irgendwie im Kopf zu einem Gefühl umformulieren. Und meistens bleiben wir danach aber im Kopf und versuchen, das Gefühl im Kopf zu lösen, was eben nicht funktioniert. Und diese Konzentration auf den Körper, wirklich zu schauen, in welchem Bereich meines Körpers sitzt dieses Gefühl, und dieses intensive Auseinandersetzen damit, im Sinne von, wo fühle ich das, wie sieht es eigentlich aus, hat es eine Farbe, hat es eine Form, hat es eine Struktur, mit dem Gefühl zu sein, ist letztendlich der Schlüssel, um das Gefühl aufzulösen. Und was ja dann passiert ist, dass diese Bahnen im Gehirn, wenn man das mal ganz vereinfacht darstellt und sagt, wir haben wie so eine Art Angstzentrum, und wenn das aktiv ist, dann kann das logische Denken, das wird quasi ausgeschaltet, weil alles funktioniert quasi im Angstzentrum. Wenn das Gefühl aber gelöst ist, dann funktioniert auch wieder die Verbindung zum logischen Denken, und dann können wir viel rationaler handeln. Und deswegen sagt Tony Robbins auch, ne, triff niemals eine Entscheidung aus der Angst heraus. Das ist immer eine schlechte Entscheidung. Und ich glaube, viele Menschen kennen das auch, dass diese Weg-von-Entscheidung, oh, das ist alles so fürchterlich, ich muss irgendwas tun, um mich wieder sicher zu fühlen, ganz häufig die Entscheidungen sind, die uns eben auch gerne sehr, sehr klein halten und uns immer im Vertrauten halten. Und wenn es dann wiederum gelingt, erstmal aus so einem, ich sag mal, wieder einem positiveren Selbstgefühl, Selbstgestaltung heraus, so die ersten kleinen Schritte, ne, nach James Clear mit den Atomic Habits, der auch sagt, ja, es reicht vielleicht am Morgen, dir erstmal nur die Schuhe rauszustellen. Und wenn du dir die Schuhe rausgestellt hast, dann läufst du am nächsten Tag nicht gleich 4 Kilometer, sondern du läufst einfach nur eine Runde ums Haus. Das hat mir extrem gut gefallen. Angenommen, jemand hört das jetzt. Also wir wissen, Personal Branding wird immer wichtiger, gerade im Selbstständigen- und Unternehmerkontext. Ja, wir wissen, dass die Person, die hinter dem Produkt steht, teilweise mindestens genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Okay, wenn wir jetzt an Angestellte denken, dann könnte man ja meinen, da ist das Thema Personal Branding gar nicht so wirklich ein Thema, weil das ist gar nicht so wirklich wichtig, weil die arbeiten ja sowieso irgendwo und das machen sie mehr oder weniger gut, werden mehr oder weniger dafür gesehen. Aber darüber hinaus braucht es ja eigentlich auch nicht viel mehr. Wie schätzt du das ein? Einerseits zum heutigen Zeitpunkt, aber vielleicht auch perspektivisch gesehen, wenn wir uns überlegen, ne, im Rahmen von KI, alles wird immer noch stärker maschinell, noch stärker automatisiert. Der Mensch tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Welchen Stellenwert nimmt Personal Branding in so einer Welt ein?
Sehr gute Frage. Und ich würde sagen, in meiner Welt fühlt es sich schon fast logisch an. Menschen wollen mit Menschen zu tun haben. Also auch wenn du in deinem Job bist und du hast deinen Chef und deine Abteilung, entscheidet dein Auftreten, die Art, wie du Dinge rüberbringst, wie warm du bist, wie viel Kompetenz du hast darüber, wie dein Tag aussieht, wie deine Karriere aussieht, wie die nächsten 3, 4, 5 Jahre aussehen. Und für mich persönlich ist es das Logischste überhaupt, sich mit genau diesen Dingen zu beschäftigen. Um zu filtern, wer will ich sein, wer bin ich nicht, was mag ich nicht und wie zeige ich das Ganze nach außen, unabhängig von Social Media oder vielleicht auch dem Job per se. Wenn du dich einmal damit beschäftigt hast, wer deine Personal Brand an sich ist, wird es in Beziehungen, in Finanzen, in Freundschaften, in Familie und Kindern alles viel, viel klarer. Es muss nicht unbedingt leichter werden, aber du hast sehr viel mehr Klarheit. Und ich glaube, das ist die Baseline von Personal Branding, warum sie so wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Das ist nichts, was wir entscheiden. Jeder hat eine Personal Brand, gerade eben. Manche haben sie aus Versehen und gucken mal, was da kommt. Manche sagen, mir egal, aber haben trotzdem eine. Und dann gibt es wiederum Menschen, die setzen sich hin und sagen, ich will herausfinden, was ist meine Personal Brand? Wie kann ich die nach außen zeigen? Und was daraus entsteht, das ist im ersten Schritt auch gar nicht so wichtig. Ob wir dann später Geld machen oder mehr Geld oder in der Abteilung besser ankommen, das soll überhaupt gar nicht der Grund sein, warum wir uns mit Personal Branding beschäftigen.
Das ist super spannend. Also das klingt für mich danach, also wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich mir die Frage stellen, wer möchte ich heute eigentlich sein? Welche Version von mir möchte ich heute eigentlich leben? Und da gibt es also mal mindestens immer zwei. Da gibt es auf jeden Fall die Bequeme, die gerne noch eine halbe Stunde länger liegen bleibt und die im Zweifelsfall auch relativ schnell kundtut, was ihr nicht passt und im Zweifelsfall viel reaktiver ist, als mir das im Nachgang dann tatsächlich auch recht ist. Und dann gibt es die Person oder die Version von mir, die eben eher so das Gegenteil darstellt. Ja, also die ist tendenziell eher disziplinierter, die nimmt sich eher zurück, also im Sinne von emotional zurück und versucht bewusster auf die Dinge zu schauen, versucht ein bisschen kritischer zu denken, versucht auch andere Meinungen zuzulassen etc. etc. Und was du gerade rund um das Thema Personal Brand beschreibst, das klingt so ein bisschen wie, ich überlege mir, wer ist eigentlich der Mensch, mit dem ich mich wirklich wohlfühlen würde und den ich vielleicht viel zu selten zum Ausdruck bringe.
Yes. Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Und ich persönlich, ich sehe es noch ein bisschen anders. Du hast gerade über Versionen gesprochen und ja, wir haben alle diese Versionen. Und ich sehe das wie der Captain auf einem Schiff. Also du bist auf einem Schiff und du hast hier einen Matrosen, der zieht in die eine Richtung, weil er Angst hat, das Schiff kippt. Und der andere sitzt auf der anderen Seite und zieht auf die andere Seite und versucht, dich dazu zu bringen, dass du da runter gehst. Beide haben Angst, dass das Schiff in eine oder in die andere Richtung kippt. So. Und beide haben recht. Weißt du, die Version von dir, die morgens nicht aufstehen will und keinen Bock hat und die hat recht. Ja, dein Körper ist gerade müde. Rausgehen ist gefährlich, weil da ist ein Säbelzahntiger. Drinnen bleiben besser. Gut. Die Version, die sagt, ich will was ändern in meinem Leben und ich will motiviert sein und ich will nach außen zeigen, wer ich bin. Hat auch recht. So, wer hat jetzt das Sagen? Der Captain auf dem Schiff, der beide Versionen sieht. Der sagen kann, du ein bisschen weniger, du ein bisschen mehr. Und wir steppen raus aus Versionen von uns und sehen, alle gehören zu uns. Jede Version, die etwas will oder etwas hasst oder Angst hat vor etwas oder mutig ist, gehört zu uns. Und ich persönlich glaube, das gibt es ich. Was ich bin, das entscheiden kann, was tun wir jetzt? Wir als wir alle gemeinsam. Und weniger, das bin ich heute. Mehr als, oh okay, der Captain übersieht das ganze Schiff, sieht, was passiert und wir machen das, was der Captain sagt.
Du hattest eingangs gesagt, diese ganzen Facetten, die es da gibt, nicht alle davon mögen uns vielleicht gefallen. Wie kommt man gut in Kontakt mit Facetten, ja, die vielleicht nicht so gefallen auf den ersten Blick. Hast du da einen Tipp?
Sehr gute Frage. Die Schwierigkeit ist, wir haben so Facetten, von denen wir sagen, oh nee, der nervt mich jetzt. Sagen wir mal, es ist die Version von uns, die am liebsten den ganzen Tag Netflix gucken würde. Von außen betrachtet ist er nervig, ja, und wir sollten das vielleicht nicht machen. Aber gleichzeitig ist da eine 16-jährige Version von uns, die keinen Bock hat auf Arbeiten und Geld verdienen und Verantwortung und so weiter. Und sie will den ganzen Tag einfach nur zocken. Es ist okay. Und es ist gut, dass diese Version da ist, weil sie war wichtig. Mein Trick ist, zuerst mir einmal bewusst zu machen, dass egal welche Version, egal wie sie mich gerade eben stört in meinen Plänen, wichtig ist und okay. Das ist nämlich das Erste, was die brauchen, diese Facetten von uns. Man muss sich mal so vorstellen, sagen wir mal, wir wollen jetzt auf Social Media rausgehen und Videos machen und dann kommt die Version von uns, die sagt, nein, ich traue mich nicht, was werden die Leute über mich denken? Wenn wir jetzt hingehen und diese Stimme ignorieren und sagen, nein, wir machen es trotzdem und ich mache jetzt die Kamera an und ich kann dir sagen, das Video, was du dann machst, wird Schrott. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich verstehe den Gedanken, was werden andere Leute denken? Ich höre, dass diese Angst da ist und gehe dann wieder in meinen Körper, kümmere mich um wo auch immer es gerade steckt und mache dann das Video. Es wird immer noch scheiße, weil es ist eins der ersten Videos, die du machst, die sind immer schon. Aber die Art, wie du dich fühlst beim Video machen, ist komplett anders. Und die Art, was an der Kamera ankommt, ist auch komplett anders. Das heißt, der Mini-Tipp ist, hab Verständnis mit dir selbst.
Das war unfassbar gut. Also, das war unfassbar gut, weil ich selber gemerkt habe, ich weiß eigentlich, was du gesagt hast, nämlich, dass es wichtig ist, sich in allen Facetten anzunehmen und auch die Teile von sich zu integrieren, die eben existent sind, weil es keinen Sinn macht, bestimmte Anteile von uns zu stark in den Schatten zu stellen, wenn sie denn mal da sind, einfach vor dem Hintergrund, weil sie nach Ausdruck suchen. Ja, also Carl Gustav Jung beschreibt das ja sehr gut im Rahmen des Schattenprinzips. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich in der Fragestellung eigentlich genau das Gegenteil ausgedrückt habe. Also du hast es voll schön gesagt mit dem Kapitän und der sollte eigentlich beides sehen und beides hat seine Berechtigung. Und vielleicht ist dann auch die Frage, naja, wie kann ich denn beiden ausreichend gerecht werden? Vielleicht jetzt nicht heute Morgen in der Situation, wo es vielleicht wirklich hilfreicher wäre, früh aufzustehen und Sport zu machen, aber zumindest vielleicht hinten raus mir dann die Pause zu gönnen, die ich mir jetzt vielleicht eigentlich nehmen würde, indem ich länger liegen bleibe, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt und damit quasi beider Form von naturell entsprechend Beachtung zu schenken. Danke für den kleinen Erkenntnismoment.
Sehr gutes Beispiel, hast du wirklich gut gemacht, ja.
Okay, lass uns rüberschwenken. Thema Personal Brand. Führ du uns nochmal hin. Personal Brand scheint einen gewissen Anteil an Persönlichkeitsentwicklung mit sich zu bringen, weil du sagtest, das ist nicht nur etwas, was ich dann letztlich vor der Kamera oder via LinkedIn durch Fotos, Posts, whatever zu Gesicht stelle, sondern es ist auch etwas, was mir selbst hilft, was mich selbst trägt. Richtig?
Mhm, ja. Ich glaube, die meisten glauben, Personal Brand ist, was ist meine Lieblingsfarbe? Wie würde mein Logo aussehen? Und welche ChatGPT-Text passt am besten zu mir? Und nichts davon ist Personal Brand. Gar nichts. Personal Brand ist deine Persönlichkeit, die du siehst mit beiden Augen klar und entscheidest, was davon zeigst du anderen, was davon zeigst du deiner Familie, was davon ist für dich. Das ist deine Personal Brand. Und ich glaube, es ist ganz praktisch, sich damit zu beschäftigen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich als Persönlichkeit, sehr komplexes Wesen. Und die Personal Brand ist das, was ich für mich bewusst entscheide, nach außen zu zeigen. Das heißt, da gibt es Anteile, die ich vielleicht nicht zeigen will. Und das geht? Also ich meine, kann ich wirklich hingehen und sagen, ich will nur den Teil von mir zeigen?
Das ist die Falle, in die alle meine Kunden treten. Weil Personal Brand ist die Version, die du nicht zeigen willst, riesengroß auf eine Leinwand geklebt, weil das ist, was dich ausmacht. Die meisten glauben, es gibt polierte, gute Versionen, die wir zeigen, das professionell, aber glatt. Alles, was deine Persönlichkeit ausmacht, deine Personal Brand, ist, was wir eigentlich versuchen zu verstecken. Das ist auch etwas, was wir in Social Media machen. Die meisten versuchen, ihre Persönlichkeit runterzuschrauben. Sie haben einen Sprachfehler, sie zeigen ihn nicht. Sie versuchen, so perfekte Worte wie nur irgendwie möglich zu verwenden und bloß keine Ecke zu haben. Personal Brand ist alles dahinter, hinter dieser Fassade. Dein Stottern, dein, wie du die Welt siehst, deine Erlebnisse, was du daraus gelernt hast, vielleicht auch die Dad Jokes, die du mehr gerne machst, die Art, wie du nach einem Glas greifst. Das ist deine Personal Brand. Und das müssen wir nach außen zeigen. Und das ist auch der Part, den ich am Anfang meinte, mit den Menschen sind sehr oft blind dafür. Wir sehen das nicht. Es ist etwas, das sieht unsere Familie. Weißt du, wenn ich dich jetzt frage, was ist eine besondere Art an deiner Frau, an deiner Freundin? Was ist eine besondere Art an deiner Tochter? Was ist eine Art, wie deine Mutter kocht? Und nicht, was sie kocht, sondern wie sie kocht. Und dann sagst du mir vielleicht, ja, meine Frau, sie sitzt immer auf dem Sofa und gleichzeitig sitzt die auf ihrer Hand. Sie muss immer auf ihrer Hand sitzen. Das ist so eine Sache, die sie macht. Und ich verstehe nicht, warum, aber ich liebe es. Das ist ihre Personal Brand. Oder du sagst, meine Tochter, wann immer sie etwas nicht versteht, macht sie den Kopf so leicht schief. Die Tochter ist von mir aus 65, aber sie macht immer noch den Kopf so leicht schief, wenn sie was nicht versteht. Das ist ihre Personal Brand. Nicht kopierbar. Es kann ihr keiner wegnehmen, weil sie es nicht einmal mit Absicht macht. Nicht bewusst macht, aber trotzdem ist es genau das, was wir alle an diesen Menschen am meisten lieben. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Wenn ich dich frage, was ist es bei dir, ist bei den meisten erstmal so Leere. Da kommt erstmal gar nichts, weil es fällt ihnen nicht auf.
Mindful Moment. Personal Brands sind in aller Munde. Was wäre, wenn deine Personal Brand nicht die absolut polierte, perfekte und professionelle Version von dir wäre, sondern die echteste? Mia sagt, Business machen wir mit Menschen. Und genau deshalb spielen Persönlichkeit und Personal Brand eine so große Rolle. Wer seine Personal Brand entwickeln will, der muss auch gar nicht lange suchen, sagt Mia. Es sind genau die Eigenheiten, die wir sonst am liebsten verstecken wollen. Dein Blick, wenn du über eine neue Idee nachdenkst. Deine Art, mit den Händen zu gestikulieren, wenn du begeistert bist. Das Geräusch, das du machst, wenn du überrascht wirst. Dein Humor, deine Direktheit, deine besondere Art, die Welt zu verstehen. Was könnte deine Personal Brand sein? Frag doch mal dich oder auch die Menschen in deinem Umfeld. Welche meiner Eigenheiten hat einen Wiedererkennungswert? Wo halte ich mich zurück, um professioneller, angepasster oder vielleicht seriöser zu wirken? Was mögen andere vielleicht längst an mir, dass ich selber noch kritisch bewerte? Und wie könnte ich genau davon ein kleines bisschen mehr zeigen? Echte Sichtbarkeit, also eine, die für Verbindungen sorgt, ist authentisch. Und die lebt von deinen Eigenarten und nicht davon, dass du dich immer weiter glatt polierst.
Okay, wenn ich jetzt dieses authentische Merkmal oder besonders authentische, individuelle, nicht teilbare Merkmal von mir erkannt habe, sei es zum Beispiel, indem ich mit Bekannten, Freunden, Familie gesprochen habe und die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, dann stelle ich mir wahrscheinlich als nächstes die Frage, wenn ich mich jetzt zum Beispiel selbstständig machen möchte oder wenn ich im Konzern arbeite oder beim Mittelständler, wo auch immer, und quasi diesen besonderen authentischen Anteil von mir erkannt habe, wie verbinde ich das denn jetzt mit dem Produkt oder der Dienstleistung oder eben auch meiner Tätigkeit? Wie verbinde ich das in der Art und Weise, dass das dann quasi auch zueinander passt? Weil gefühlt würde ich jetzt sagen, naja, also angenommen, ich hätte das jetzt mit der Hand, auf der ich immer sitze, dann würde ich mich natürlich fragen, okay, aber jetzt mache ich hier bei der Telekom den Podcast. Ich weiß, dass ich immer auf meiner Hand sitze, das habe ich jetzt gehört, aber wie wird da ein Schuh draus?
Sehr gute Frage. Ich würde ranzoomen jedes Mal, wenn du auf der Hand sitzt. Das würde zu einem Markenzeichen deines Podcasts werden, so sehr, dass Menschen versuchen, das nachzumachen, dich vielleicht auch sogar verkackeiern deswegen. Es muss zu einem Punkt werden, dass du selbstbewusst bist mit dieser Sache und dir gleichzeitig bewusst wirst, es ändert nichts an deinem Message. Du bist immer noch ein verdammt intelligenter Mann mit extrem guten Fragen, mit Erfahrungen und allem drum und dran und du sitzt auf deiner Hand. Weißt du was? Hier, schaut mich an, wie ich rede und gleichzeitig auf meiner Hand sitze. Das ist, was es so besonders macht, ist, wenn du erkennst, das sind meine mini kleinen Fassaden, nicht wie kann ich sie verstecken, sondern wie kann ich sie noch größer ziehen, damit andere sie sehen. Weil das ist das, was vom Personal Branding dann eine Stufe drüber ist, und zwar einzigartig zu sein und eine Masse anzusprechen und abzuholen. Weil das können wir nicht, indem wir alle genau gleich reden, mit dem gleichen Tempo, das Gleiche sagen. Ja, kannst du machen. Und ich weiß, dass deine Brand, dein Unternehmen, dein Produkt vielleicht nicht so viel Reichweite hat, nicht so viele Menschen, die sagen, oh mein Gott, ich will mit dir zusammenarbeiten. Das ist das, was wir mit Michael gemacht haben. Er ist Rhetoriktrainer. Er ist trainiert darin, super perfekt alles zu sagen. Fast schon filmreif. Und jetzt komme ich. Die blonde Tussi, die ihm sagt, hör auf mit dem Scheiß. Das ist fake. Was ist passiert? Michael, erstmal alles in ihm drin. Nein, 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 ich habe das so gelernt, ich habe das so gelernt. Ich so, doch, 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 doch. Er macht ein Video, wo er einen viel zu engen Anzug anhat. Ein Knopf, der fast aufploppt und macht so Etikette-Videos. Hat nichts mit Rhetorik zu tun, nichts. Aber erklärt den Menschen jetzt Etikette in vollkommener Comedy-Übertriebenheit. Über
1,5 Millionen Menschen sehen dieses Video. 30.000 neue Follower. Wir haben eine Serie daraus gemacht, die Etikette-Serie-Videos. 160.000 Follower in 6 Monaten. Nicht wegen Rhetorik-Tipps, nicht weil er alles perfekt verpackt hat oder professionell ist, sondern Michael ist witzig. Ja, Schatzi, dann machen wir das riesengroß auf der Kamera. Aber das ist die Schwierigkeit. Wir haben Angst, genau diese Dinge groß zu machen.
Woher kommt diese Angst vor diesen Dingen? Also es gibt vielleicht Macken oder Facetten oder Sachen, die wir tun, wo wir uns selbst nicht bewusst sind. Und dann gibt es welche, die uns vielleicht unangenehm sind oder die wir gern loswerden. Aber es ist ja immer im Auge des Betrachters. Woher kommt diese Angst und wie können wir die überwinden?
Meistens ist es so, dass wir bestraft wurden für genau diese Dinge. Manche wurden bestraft, wirklich bestraft von ihren Eltern. Andere wurden ausgelacht in der Schule. Es gibt so eine Phase, die uns alle prägt, wenn wir jung sind. Und wir achten dann sehr darauf, wie wir Dinge tun und sagen und machen und versuchen, zur Gruppe zu gehören. Es ist ja auch unsere Natur, zu einer Gruppe zu gehören. So. Und wenn du bemerkst, die ganze Gruppe hat eine bestimmte Art zu sprechen, du adaptierst das. So. Jetzt versuchst du vielleicht mit 13, 14, 15, 16 anders zu sein. Probier das für eine Woche. Probier für eine Woche anders zu reden als deine Freunde, dich anders anzuziehen. Wir müssen gar nicht darüber reden, was dann passiert und was die Menschen mit dir machen. Aber wir lernen in diesem Moment, oh oh, nein, das zeigen wir lieber nicht. Was machen alle anderen? Ah, okay, sie reden so, dann mache ich das auch. Und das ist, was wir überwinden müssen, wenn wir zu einer einzigartigen Personal Brand werden wollen, die unkopierbar ist und zum Marktführer. Sagen wir es mal so.
Woran ich direkt denken muss, ja, ist, wenn du das am Beispiel der Kinder gerade erklärst, dass ja eigentlich nahezu jedes Elternteil sein Kind extrem besonders findet und auch genau für diese Besonderheiten liebt und gleichzeitig dann doch häufig dazu tendiert, genau diesen Fehler zu machen, von dem du gerade sprichst, gell? Also ihm diese Besonderheit in irgendeiner Form auszutreiben, wahrscheinlich vor dem Hintergrund bestmöglich sicherzustellen, dass das Kind, ich sage jetzt mal, gut in der Gesellschaft ankommt. Also ob das etwas ist, was man wirklich maximal optimieren sollte als Variable, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist sicherlich nicht verkehrt, gut mit anderen Menschen verkehren zu können. Allerdings ist es ja schon total fatal. Also es scheint ja so, hinten raus gilt es genau das wieder zu entdecken, was dir im Vorfeld mit bestem Wissen und Gewissen quasi aberzogen wurde. Und das wiederum passt total gut, ne, auch zu diesen buddhistischen Ideen rund um, wir müssen quasi wieder in unseren eigenen Wesenskern zurückfinden, müssen irgendwie lernen, diese einzelnen Verwicklungen von uns wieder zu entfernen, die wir Zeit unseres Lebens auf uns genommen haben, um bestmöglich eben irgendwelche Rollen zu spielen, von denen wir glauben, dass sie von uns erwartet werden, damit wir in irgendeiner Form im Leben vorankommen. Und gleichzeitig erkennen wir jetzt in dem Kontext von dem, was du uns erzählst, dass es genau diese Verwicklungen sind, von denen wir dachten, sie helfen uns, sie unterstützen uns, die es eigentlich wieder zu lösen gilt, um tatsächlich basierend auf unserem authentischen Selbst auch wirklich erfolgreich zu sein.
Yes, absolut. Ich meine, wir alle haben diese Version gebraucht, mach mal langsamer, mach mal nicht so laut. Und gleichzeitig sind wir nicht mehr 8 Jahre alt. Das heißt, wir sind jetzt Erwachsene und können entscheiden, was von meinem Innersten, was von meinem Wesen, erstmal, was ist mein Wesen, aber dann, was davon macht mich aus? Also wir sind jetzt alle nicht mehr an dem Punkt, dass wir mit Brei werfen und das ist dann authentisch, sondern ja, vielleicht machst du gerne Witze am Anfang eines Meetings, dann mach sie weiter. Wenn die Leute so ein bisschen hihihi, das ist deine Personal Brand. Kannst du deine Witze packen in Videos und diese machen? Super, mach das. Wirst du die ganze Welt ansprechen? Nein, aber die, die zu dir passen. Weil, und das ist der nächste Schritt in der ganzen Personal Brand Welt, dein Wesen, das, was du gerade so schön ausgedrückt hast, zieht die Menschen an, die zu dir passen. Und gleichzeitig die Menschen, die dein Wesen sehen und denken, boah, nee, passen nicht zu dir und werden auch niemals bei dir kaufen. Die passen nicht zu dir, mit denen willst du auch nicht zusammenarbeiten. Das heißt, je mehr wir davon nach außen tragen und auf ein Silbertablett servieren, desto leichter fällt uns Unternehmertum. Und das kann ich sagen als jemand, der selbst genau so macht. Ich erlebe, dass Kunden zu uns in Calls kommen und sagen, ich weiß schon alles über mir, ich finde das toll, was ihr macht, let's go. Es kommt gar nicht erst einer zu uns. Wieso? Meine ganze Personal Brand filtert, wer passt zu mir und wer nicht.
Das heißt aber auch, everybody's darling ist nicht das Ziel, sondern es darf auch Nein gesagt werden. Also man muss auch Grenzen setzen können oder akzeptieren, dass eben bestimmte Menschen dabei sein werden, die einfach weniger mit einem anfangen können.
Genau, wenn du keine Ecke hast, stehst du für gar nichts. Und Menschen folgen nicht Menschen, die für nichts stehen. Also vor allem, wir sind gerade hier und beschäftigen uns mit Personal Brands. Das machen nur Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Die CEO ihres Lebens werden wollen. Das heißt, Menschen, die wahrscheinlich eher andere anführen. Nicht unbedingt, ich bin der Boss, sondern meine Gedanken, mein Mindset ist das, was anführt, was vorne rangeht und andere könnten vielleicht folgen oder nicht. So, jetzt wenn du hinkommst und sagst, alles ist toll, ich mag alles, dann bist du ein Glücksbärchi. Obwohl auch Glücksbärchis haben wahrscheinlich Hater. Aber wenn du hingehst und konkret sagst, das, dafür stehe ich, das, ich bin absolut dagegen und ich erkläre euch mal, warum ich dagegen bin. Ihr könnt gerne sagen, ob ich richtig oder falsch liege, aber ich weiß, das ist falsch. Dann hast du plötzlich eine Autorität in deiner Personal Brand und bist halt kein Glücksbärchi.
Ich habe mir im Vorfeld zu dem Gespräch wie so eine Art Dreiklang aufgemalt und ich habe keine Ahnung, ob der vollständig ist, aber ich hatte mir überlegt, okay, was zählt denn zu einer Personal Brand, ohne Experte für dieses Thema zu sein? Ich habe mal geschrieben, Authentizität, Sprache und Auftritt. Jetzt, wo ich näher drauf schaue, sind natürlich Bestandteile von Authentizität. Ja? Nur wenn ich authentisch auftrete und so spreche, wie ich spreche, dann passt das eben auch alles zusammen. Vielleicht entweder bezogen auf diese Parameter oder darüber hinaus. Was gilt noch zu berücksichtigen? Was sind Erfolgsfaktoren neben dem, was wir schon von dir gelernt haben?
Ich packe es immer in drei Kategorien und deine sind da definitiv mit drin. Das eine ist visuell, ja. Unsere Kleidung, unser Aussehen, unsere Haarfarben oder nicht vorhandenen Haarfarben entscheidet darüber, wie wir wirken, entscheidet aber auch darüber, was wir sind und was wir das Gefühl haben, damit fühle ich mich wohl. Die zweite Sache ist Inhalt. Worüber reden wir? Womit beschäftigen wir uns? Wenn wir um 23 Uhr im Bett liegen, welche Gedanken gehen uns durch den Kopf? Das ist Inhalt, das macht uns zu einer Personal Brand und Energy. Und nicht im Sinne von, wie viel Antrieb habe ich, sondern manche von uns sind ruhig und überlegen, bevor sie reden. Und die Art, wie sie sich bewegen, ist langsam. Manche von uns sind super schnell und können 100.000 Wörter auf einmal reden und nehmen die Menschen so mit. Ziel ist es, dass man für sich selbst herausfindet, welche Grundenergie, die dann eben auch mit Sprache, Körpersprache und so weiter zu tun hat, ich eigentlich habe, nicht die, die mir beigebracht wurde, sondern die, die ich von Natur aus eigentlich habe, nach außen zu zeigen.
Wenn ich jetzt über Inhalt und Energy nachdenke oder wenn ich jetzt grundsätzlich an diesen Dreiklang denke, also angenommen, jemand sitzt jetzt in der Straßenbahn und trägt sich schon länger mit dem Gedanken, er oder sie möchte sein Personal Brand aufbauen. Was würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte, die man für sich erledigt haben sollte, um dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Was ich kenne aus Bekanntenkreisen ist zum Beispiel, dass die Leute erstmal überlegen, okay, alles klar, boah, welche Kamera brauche ich? Was brauche ich für ein Mikrofon? Welchen Hintergrund brauche ich? Also ganz viel Technisches und Logistisches und dann teilweise so überfordert sind von diesem Berg an kleinen To-Dos, die es erstmal zu bewältigen gilt, von denen sie aber gar keine Ahnung haben, dass sie dann sagen, boah, ich glaube, das ist mir doch alles zu stressig. Ich bleibe einfach da, wo ich bin. Also was wären so deine Expertentipps, um überhaupt einfach mal ins Tun zu kommen?
Sehr gut. Ich kenne das zu 100.000%. Ich glaube, 99% aller meiner Kunden haben das, dass sie glauben, sie müssen jetzt erst einmal ihre Nische finden, dann ihr Thema, dann ihre Zielgruppe, dann den Markt.
Und das ist spannend, das musst du alles erklären, weil ich war jetzt irgendwie so bei diesen Logistics, aber Nische, Zielgruppe, Markt, Angebot ist auch nochmal spannend. Fang an, wie du möchtest. Ich wollte nur sagen, das müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen.
Okay, sehr gut. Meine Kunden sind hauptsächlich Unternehmer, selbstständige Agenturen, Dienstleister. Die versuchen sich ja, bevor sie Hilfe suchen, erstmal selbst alles zu lösen, weil wir können alles, Punkt. Und dann merken sie, irgendwo taucht das Wort Nische auf. Weil irgendjemand hat mal gesagt, wenn du zu broad bist, das heißt, deine Themen sind zu weit, dann sprichst du niemanden an. Also musst du dich auf eine Nische konzentrieren. Und dann versuchen die, eine Nische zu sein, die meistens ihr Produkt ist. Also du bist dann, Unternehmensberater und das soll jetzt deine Nische sein. Das glauben sie. Und dann wollen sie definieren, was für ein Unternehmensberater bin ich. Oder sie versuchen, ihre Zielgruppe zu definieren, weil ist ja auch ein logischer Gedanke, wir reden ja mit Menschen, also müssen wir wissen, wo diese Menschen stehen. Nein, das ist meine Antwort. Aber dazu kommen wir noch. Oder sie versuchen herauszufinden, wo der Markt gerade ist. Alle versuchen so zu sein wie Steve Jobs, also mache ich das auch. Alex Hormozi geht ab, also fange ich an zu reden wie er. Die Schwierigkeit ist, bei all diesen Sachen guckst du nach außen, um etwas zu finden, was in dir drin ist. Klingt jetzt sehr philosophisch, funktioniert aber nicht. Die einzige Sache, die dich erfolgreich macht als Personal Brand, ist, wenn du jetzt dein Handy nimmst. Okay, du darfst die vordere Kamera benutzen, einfach weil du am Anfang bist, aber ich bin Fan von hintere Kamera. Und du machst dein erstes Video. Und du kannst sagen, was du willst. Ich habe eine Kundin gehabt, sie ist Ärztin, die hat ein Video gemacht und gesagt, ich höre jetzt auf, das brave Mädchen zu sein. Ich will jetzt meine Meinung teilen hier als Ärztin. Das ist das ganze Video. Über 150.000 Menschen haben auf dieses Video reagiert. Das Video hat sie 20 Sekunden gekostet. Aber was ist passiert? Wir haben die Tür aufgemacht. Das ist so wie das, was wir am Anfang besprochen haben. Mach den ersten Schritt. Danach können wir entscheiden, was kommt an, was kommt nicht an, wovon mehr, wovon weniger. Das Schöne ist, wir haben Social Media. Und Social Media ist die beste und gratisste Marktforschung der Welt. Du kannst ein Video raushauen, eine Idee, eine Meinung und du bekommst instant Resonanz. Hat das funktioniert oder nicht? Und das Einzige, was wir machen, das verrate ich so ein bisschen unser Geheimnis von unserem Unternehmen, ist, wir schauen, welches Thema kommt gut an und machen mehr davon. Das war's. Wir haben gesehen, Michael, Etikette-Videos kommen an. Michael, jetzt machst du 150 Etikette-Videos. Dankeschön. So, dann zwischendurch streuen wir seine Expertise rein, machen Videos, die Vertrauen schaffen. Ja, das streuen wir alles so ein. Aber Social Media ist, hau raus, erstmal so viel wie geht, deine Ideen, deine Meinungen, deine, wie du die Welt siehst, was du erlebt hast. Und dann gucken wir uns die Daten an und geben den Menschen einfach nur mehr davon. Nicht fakere Versionen davon oder kopierte von anderen, deine. Das macht es auch übrigens unique zu deiner Personal Brand. Und was da passiert ist, Leads fliegen rein, ohne Ende. Menschen wissen schon durch deinen Content, wer du bist. Im Sales-Gespräch musst du nicht mal erklären, worum es im Produkt geht, weil die Leute wollen mit dir zusammenarbeiten. Das ist, was Social Media und Personal Branding schafft. Und das Schöne ist, wir müssen das nicht mehr machen wie in den 70ern, dass wir uns hinsetzen und definieren, weil der Zeitungsartikel kostet Geld. Nein, wir können einfach raushauen und die Menschen entscheiden lassen, wovon wollen sie mehr von dir haben.
Das klingt so einfach und es ist im Grunde genommen auch aber nicht leicht. Also mir geht es zumindest so, ich verkompliziere es dann im Kopf, ja, weil in der Vergangenheit, also vor Social Media, wo ich groß geworden bin, da war das noch viel mit Planung davor, aber ich sehe, es ist viel mehr Experimentieren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Ja, und wenn es nicht funktioniert, okay, dann ist es morgen auch wieder vergessen, dann gibt es einen neuen Tag. Gibt es aber trotzdem Sachen, auf die man dann bei all diesem Experimentieren achten sollte, damit diese, du hast jetzt das Beispiel von der Ärztin gebracht, die sagt, ich will jetzt das nicht mehr, 150.000, okay, das kann ich ja nicht mit irgendwas machen. Also hast du aufgrund deiner ganzen Arbeit irgendwie Muster entdeckt, ja, die eher funktionieren oder die vielleicht weniger funktionieren bei all dem? Oder sagst du, ist es wirklich ausprobieren?
Also wenn du am Anfang stehst, ist Ausprobieren das Allerwichtigste und das ungefähr für ein Jahr. Ein Jahr lang geht es nur darum, Daten zu sammeln und zu testen. Und natürlich weiß ich, wie wir das Ganze ein bisschen anschubsen können. Bei mir ist es so, ich bin so hart in diesem Thema, wie reagieren Menschen auf Social Media drinnen. Ich weiß, welche Farbe zu welchem Zeitpunkt im Video dafür sorgt, dass die Leute liken oder kommentieren. Du kannst mit der Art, wie du etwas sagst, allein die Betonung, wenn ich am Anfang anders betone als am Ende, darüber entscheiden, ob sie dich hassen oder lieben. Ich mache das gerne mit meinen Kunden. Ich habe gerade einen Kunden, der ist ein Neurowissenschaftler und der ist sehr steif vor der Kamera. Im wahren Leben nicht. Im wahren Leben ist das super cool und macht coole Witze. Aber Kamera, also was haben wir mit ihm gemacht? Ich wollte einfach mal gucken, kriege ich die Menschen dazu, dass sie sagen, endlich sagt's mal einer. Mein Ziel war, das sollen die Kommentare sein. Also habe ich mich mit ihm hingesetzt und ich glaube 40 verschiedene Meinungsvideos aufgenommen zu Thema Kinder, Frauen und Männer, Beziehung, Unternehmen. Weil ich wollte wissen, kriegen wir das hin, dass die Leute schreiben, endlich sagt's mal einer. Was passiert? Ein Video, 1,5 Millionen Views, Kommentare darunter, endlich spricht das mal jemand an. So, wie haben wir das gemacht? In den ersten 2 Sekunden stand etwas in dem Video. Ich glaube, sowas wie, muss ich meine Kinder immer kontrollieren oder irgendwie sowas, so eine Art, von dem ich weiß, wenn ich es so sage, werden die Leute drinnen bleiben. Und dann habe ich ihn einfach machen lassen, weil er ist perfekt. Seine Wesensart ist, seine Meinung einfach rauszuhauen. Habe ich einfach reden lassen, er hat seine Meinung gesagt und ganz zum Schluss dafür gesorgt, dass die Leute kommentieren, ohne dass wir sagen, kommentieren. Sondern er hat geendet mit einer offenen Art, die Welt zu sehen. Er hat einfach gesagt, ich sehe die Welt so, das sollte so sein und Punkt. Das sorgt dafür, dass die Menschen kommentieren. Also ja, probieren ist das Allerwichtigste. Du kannst nicht darüber nachdenken, was ankommt. Ich weiß es auch nicht. Aber gleichzeitig gibt es hunderte verschiedene Schlüssel. Wenn du sie nutzt, wenn du die richtigen Stellschrauben drehst, erhöhst du natürlich deine Chancen, Reichweite zu bekommen, Menschen zu erreichen, die richtigen Menschen zu erreichen und Leads zu generieren. Das ist definitiv der Fall.
Mir vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was würdest du sagen über das Thema Personal Branding vielleicht auch hinaus? Was ist der beste Ratschlag, den du jemals in deinem Leben erhalten hast?
Oh Gott, okay, ja. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war in meiner Küche vor 5 Jahren. Ich habe eine neue Küche gekauft. Ich habe überhaupt mal eine Küche gekauft in meinem Leben und hatte meine erste Wohnung. Hatte gerade eben einen Job gekündigt, das weiß ich noch. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, der Chef war ein bisschen merkwürdig. Es war die Sorte Chef, vor dem willst du nicht laufen, weil du weißt, der guckt dir auf den Arsch. Und ist auch die Sorte Mensch gewesen, die dir das offensichtlich sagt. Und natürlich habe ich dann dort gekündigt. Wer will in so einem Welt leben und arbeiten? Und dann war ich verzweifelt. Ich war so genervt von dem Käfig, den ich geschaffen habe. Von dem Gefühl, ich brauche einen neuen Job. Ich muss jetzt wieder an einem neuen Unternehmen anfangen und von null anfangen. Und wieso sind Menschen so? Und können Menschen nicht einfach sehen, was ich drauf habe? Wieso werde ich immer reduziert? Und ich jammer und jammer und vor mir steht mein Partner. Und er guckt mich einfach an. Und sagt vorsichtig, weil er weiß, das könnte nach hinten losgehen, darf ich dir eine Frage stellen? Und ich so, ja, mach. Wie viel Umsatz hast du diesem Unternehmen gebracht? Und ich war so, ich glaube, war das irgendwie 3 Millionen, 4 Millionen? Ich war damals im Vertrieb in dem und dem Zeitraum. Und er hat einfach nur das gesagt. Glaubst du, wenn du das für andere kannst, dann kannst du das auch für dich? In dem Moment ist mein Gehirn explodiert und ins Universum geflogen und ich habe die Unendlichkeit des Universums gesehen, weil ich erkannt habe, ich habe Fähigkeiten, die gebe ich anderen Menschen, die es nicht wertschätzen, aber diese Fähigkeiten kann ich auch für mich verwenden und mein Leben gestalten, wie ich möchte und es so gestalten, dass ich einfach nur das mache, was ich liebe. Das war der beste Rat. Auch wenn es der simpleste Rat ist, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber manchmal muss man im richtigen Moment einfache Worte hören. Und das waren die für mich. Von dem Tag an ging es nur noch bergauf, was mein Personal Brand, was meine Freiheit, was betrifft die Dinge, die ich wirklich tun möchte. Von da an habe ich nur noch das gemacht, was ich will. Das war der Anfang von meiner Hingabe.
Wie schön. Ein wunderschönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für den schönen Einblick in dein Leben zu Beginn und jetzt nochmal am Ende, liebe Mia, und zwischendurch ganz viel Tiefgang. Vielen herzlichen Dank.
Danke euch für die Einladung.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.